Wir beginnen heute in der zweiten Chronik im Kapitel 21. Wir müssen einen kleinen Schritt zurück machen, ein bisschen aufholen. Die Geschichte im Südreich Juda. Und der letzte König, den wir da gesehen haben, war der König Josaphat. Und der Josaphat war ein guter König, wenn ihr euch noch daran erinnert, hat eine Reform eingeleitet, hat ja eine Erweckung eigentlich geleitet, hier im Südreich in Juda. Aber er war auch ein bisschen einer, der leichtsinnig war vielleicht nicht der Hellste auf der Festplatte, war einer, der sich leicht in Kompromisse hat reinziehen lassen. Kompromisse mit dem Nordreich, das von Gott abgefallen war. Und wir haben gesehen, dass er sich mit Ahab, diesem bösen König, dem bösesten König eigentlich, verbündet hat und in die Schlacht gezogen ist. Und einer der größten Fehler, den er gemacht hat, ist, dass er seinen Sohn Joram mit einer Tochter von Ahab und Isabel verheiratet hat. Dem schlimmsten Ehepaar, was es auf der Welt gab damals. Und wir werden sehen, dass es nicht gute Frucht gebracht hat. Seht hier im Kapitel 21, Vers 1. Und Josaphat legte sich zu seinen Vätern und wurde bei seinen Vätern begraben in der Stadt Davids. Und sein Sohn Joram wurde an seiner Stelle König. Und er hatte Brüder, Söhne Josaphats, Asaja, Jehiel und Zechaja und Asaja und Michael und Shephatja. Diese alle waren Söhne Josaphats, des Königs von Israel. Und ihr Vater gab ihnen viele Geschenke an Silber und an Gold und an Kostbarkeiten, dazu befestigte Städte in Juda. Aber das Königtum gab er Joram, denn er war der Erstgeborene. Er hat hier den doppelten Segen erhalten, aber Josaphat war schlau, so wie sein Vater vor ihm auch schon, hat alle Söhne im Land verteilt, alle reich beschenkt, dass sich keiner benachteiligt gefühlt hat, dass es hier kein Konkurrenzdenken gab zwischen denen, keine Konkurrenz um den Thron. Aber seinen Erstgeborenen Joram hat er zum König gemacht. Leider Gottes war Joram kein guter Mensch. Ist nicht seinem Vater nachgeraten, sondern hat sich von seiner Frau auch beeinflussen lassen. Als Joram nun die Herrschaft über das Königreich seines Vaters angetreten hatte und erstarkt war, brachte er alle seine Brüder mit dem Schwert um und auch einige Oberste von Israel. Könnt ihr euch das vorstellen? Sind gemeinsam aufgewachsen, gemeinsam am Familientisch gesessen beim Essen und jetzt bringt er alle seine Brüder um. Das macht Gier. Macht korrumpiert. Wissen nicht, wie sie sich vorher verstanden haben, aber sobald er König ist, geht es ihm um Macht. Und ich bin mir sicher, dass seine Frau da eine ganz große Rolle gespielt hat, weil das ist genau das Denken der Könige von Israel. Erinnert euch an Isabel, die Mama Isabel hat genauso gedacht. Du bist der König, du setzt dich durch, du nimm dir, was du willst. Heidnisches Denken, weltliches Denken, würden wir heute sagen. 32 Jahre war Joram alt, als er König wurde, und er regierte 8 Jahre in Jerusalem. Das war nicht sehr lang. Und er ging auf den Wegen der Könige von Israel, wie das Haus Ahab es getan hatte. Da sehen wir es, er ging auf den Wegen des Hauses Israel, den Wegen der Welt, denn er hatte eine Tochter Ahabs zur Frau. Wird hier ausdrücklich als Begründung genannt. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Hier sehen wir einmal mehr dieses wichtige geistliche biblische Prinzip, dass wir uns nur mit Menschen verbinden sollen, die in die gleiche Richtung gehen. Korintherbrief heißt es, dass wir nicht unter das gleiche Joch gehen sollen mit Ungläubigen. Nicht in eine Zweierschaft einspannen lassen, wo uns der andere in eine falsche Richtung ziehen kann. Und ganz besonders gilt das natürlich für die Ehe. Für eine Lebensbeziehung mit anderen Menschen. Gott warnt uns davor. Und ja, manchmal ist Gott gnädig, ne? Es gibt solche Fälle, da können wir dankbar sein, trotz dem Ungehorsam. Aber die allermeiste Zeit ist es einfach schlecht, bringt ganz schlechte Frucht. Und das sehen wir auch hier. Könnt ihr das Experiment machen? Einer kann sich auf den Stuhl stellen und versuchen, den anderen hochzuziehen, und der andere versucht, runterzuziehen. Wer erfolgreich sein wird. Vielleicht, wenn der Arnold oben steht, in Ausnahmefällen wird es gelingen, aber normalerweise zieht der, der unten steht, den anderen runter. Und so ist es auch geistlich. Frauen haben eine Auswirkung auf ihre Männer. Und Männer natürlich auch auf die Frauen. Das heißt, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine Frau. Wahrscheinlich ist es fast genauso wahr, dass man sagen kann, hinter jedem Weichei oder hinter jedem erfolglosen Mann steht auch eine Frau, die dazu passt. Frauen haben einen großen Einfluss auf Männer, auf eine Familie. Und das sehen wir auch hier in der Familie von Joram. Er hat eine Tochter Ahabs zur Frau. Heute würde man sagen, eine Nichtchristin. Eine, die Götzen anbetet, die den Götzen dieser Welt nachläuft, die einfach kein richtiges Denken hat, kein geistliches, biblisches Denken hat. Na, woher kommt diese Machtgier plötzlich? Dieses Umbringen seiner eigenen Familie. Es war weltliches Denken, das kam von seiner Frau. Das war das, was wir im Leben von Ahab und von Isabel gesehen haben, solche Dinge. Also es ist wichtig, für die, die noch nicht verheiratet sind, such dir einen Partner, der Jesus lieb hat, mit ganzem Herzen. Und der ihm nachfolgen will, mit ganzem Herzen. Das ist das einzige Gebot, die einzige Vorschrift, die Gott uns gibt in der Partnerwahl, in der Bibel. Nun, es gibt noch viele andere Dinge, die gut sind, wenn wir sie bedenken. Ich denke, es ist gut, wenn man sich auch versteht, wenn man so auf der Persönlichkeitsebene, auf der Interessensebene Gemeinsamkeiten hat, wenn man eine ähnliche Berufung hat im Leben. Aber wirklich ein Gebot gibt Gott uns nur eines, und er sagt, es soll im Herrn geschehen. Es soll ein Mann oder eine Frau sein, die Jesus liebt. Also für die Männer eine Frau, für die Frauen ein Mann. Das muss man heute auch schon dazu sagen. Das ist wichtig. Und vielleicht hat der Josaphat sich gedacht, er könnte das Haus Israels, das Nordreich, das Haus Ahabs, sein Reich positiv beeinflussen, indem er sich verschwägert mit ihnen. Vielleicht war das sein Denken. Vielleicht war das er der Erste, der so eine Beziehung eingehen wollte aus einem missionarischen Gedanken. Ich lasse mich hier mit einem Mädel oder mit einem Jungen ein, weil ich will dem ja zum Herrn bringen. Wir verstehen uns so gut und wir gehen in die gleiche Klasse. Und außerdem ist sie irrsinnig süß, fesches Mädel. Ich gehe in eine Beziehung mit ihr ein und dann irgendwann wird sie schon zum Herrn kommen. Vielleicht war das das Denken von Josaphat, also seinem Sohn, dieser heidnische Frau oder vielleicht würde man heute sagen Namenschristin gegeben hat, die aber nichts mit Gott am Hut hatte. Aber was ist passiert? Ist es bergauf gegangen mit Israel? Nee, es ist bergab gegangen mit Juda. Und König Jehoschaphat hat eine lange Regierungszeit und eine erfolgreiche Regierungszeit. Das Südreich Juda hat die Nachbarvölker beherrscht. Und wir werden sehen, hier in den wenigen 8 Jahren von Joram geht es mit ganz Juda den Bach runter und ihre Feinde fallen von ihrer Herrschaft ab und sie sind sehr geschwächt. Und das kann auch uns passieren in unserem Leben, wenn wir so einen faulen Kompromiss eingehen. Gottes Wort ist da ganz, ganz klar. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Aber der Herr wollte das Haus Davids nicht zugrunde richten, um des Bundes willen, den er mit David geschlossen hatte, und weil er gesagt hatte, dass er ihm und seinen Söhnen eine Leuchte geben wolle, alle Tage. Also Gott richtet den Joram nicht sofort, weil er musste erst Kinder haben, weil der Bund mit David, die Linie des Messias. Ich glaube, all diese Dinge hier sind eigentlich ein teuflischer Angriff auf die Linie des Messias. Verheißung war, 1. Mose Kapitel 3, dass ein Nachkomme der Frau, ein Same der Frau, wörtlich, ist interessant, weil normalerweise haben die Männer den Samen und werden auch die Nachkommen der Männer nur aufgezählt, aber Jesus hatte keinen irdischen Vater. Aber der Same der Frau wird dem Teufel den Kopf zertreten. Erste Prophetie auf Jesus sind. Und dann im Lauf der Geschichte Israels wurde das immer spezifiziert. Also Jakob und erst Isaak, Jakob und dann soll er ein Nachkomme Judas sein. Und dann hat er David die Verheißung gegeben, dass der Messias einer seiner Nachkommen sein wird. Und der Teufel beobachtet das Ganze. Und ich glaube, was hier passiert, er versucht hier wirklich diese Linie des Messias auszulöschen und zu stoppen. Aber trotz allem Mist, den wir bauen und trotz allen geistigen Angriffen, Gott hat die letztendliche Kontrolle in der Hand. Und so richtet er auch hier den König Joram nicht, bevor nicht diese Linie des Messias bewahrt ist. Aber Vers 8, an jenem Tagen fiel Edom von der Herrschaft unter der Hand Judas ab und setzte einen eigenen König über sich. Das war immer die Konsequenz. Wenn sie dem Herrn untreu geworden sind, haben sie am Schlachtfeld das Nachsehen gehabt. Und so ist es auch in unserem Leben. Wenn wir den falschen König über uns haben, wenn wir nicht dem Herrn untergeordnet sind, dann wird auch Edom von uns abfallen. Und diese heidnischen Völker sind ein Bild für unser Fleisch. Wenn wir uns von Jesus völlig kontrollieren lassen, dann können wir auch siegreich sein über diese sündigen Impulse in unserem Leben. Aber wenn wir von Jesus abfallen und Kompromisse eingehen, so wie Joram hier, so mit einem Fuß bei Gott, mit dem anderen Fuß in der Welt, dann brauchen wir auch nicht glauben, dass wir weiter siegreich sein können in unserem geistlichen Leben. Dann werden plötzlich diese fleischlichen Impulse in unserem Leben so stark, dass wir sie nimmer beherrschen können und verselbstständigen sich und ziehen uns noch weiter runter. Vers 9, da zog Joram hinüber mit seinen Obersten und allen Kriegswagen mit ihm. Und es geschah, als er sich des Nachts aufmachte, da schlug er Edom, das ihn und die Obersten der Kriegswagen eingekreist hatte. Doch Edom fiel von der Herrschaft unter der Hand Judas ab bis auf den heutigen Tag. Damals in jener Zeit fiel auch Libna von der Herrschaft unter seiner Hand ab, denn er hatte den Herrn, den Gott seiner Väter, verlassen. Das war der Grund. Er hat Gott verlassen, jetzt verlassen diese anderen ihn. Auch er machte Höhen auf den Bergen Judas und hielt die Bewohner von Jerusalem zu Hurerei an und verführte Juda. Hurerei, wahrscheinlich wörtlich genommen, die Bibel bezeichnet jede Art von Sex außerhalb der Ehe als Hurerei und diese heidnischen Götzendienste waren sehr, ja, sexuell irgendwie aufgeladen, haben diese Götzen angebetet, indem sie Hurerei getrieben haben in deren Tempeln, mit Tempelprostituierten. Aber Hurerei auch geistlich gesehen. Biblisch gesehen ist Gott unser Ehemann. Und wenn wir Gott untreu werden, dann begehen wir geistlichen Ehebruch, geistliche Hurerei. Vielleicht ist beides hier gemeint. Da gelangte ein Schreiben von dem Propheten Elia an ihn, das lautete: So spricht der Herr, der Gott deines Vaters David, weil du nicht auf den Wegen deines Vaters Josaphat und auf den Wegen Asas, des Königs von Juda, gegangen bist, sondern auf dem Weg der Könige von Israel gegangen bist und Juda und die Bewohner von Jerusalem zur Hurerei angehalten hast, nach den Hurereien des Hauses Ahabs, und weil du auch deine Brüder, das Haus deines Vaters, umgebracht hast, die besser waren als du, siehe, der Herr wird dein Volk und deine Söhne und deine Frauen und all deinen Besitz mit einer großen Plage treffen. Du aber wirst eine schwere Krankheit erleiden, eine Krankheit deiner Eingeweide, bis deine Eingeweide im Laufe der Zeit infolge der Krankheit heraustreten werden. Gott ist treu. Gott spricht in diese Situation. Und er warnt hier Joram. Und ich persönlich glaube, wenn Joram Buße getan hätte, hätte Gott sich das vielleicht anders überlegt und die Konsequenz nicht so über ihn kommen lassen. Wir sehen das ein paar Mal in der Bibel. Gott sagt, ich habe nicht gefallen am Tod meines Volkes, aber ich möchte, dass sie umkehren. Das ist seine Motivation, immer wenn er Gericht ankündigt. Und so kommt ein Schreiben von dem Propheten Elia, der im Nordreich gedient hat, an den König im Südreich, in Juda. Und diese Herrschaft hat sich vielleicht ganz knapp überschnitten, also die Lebenszeit zwischen Elia und Joram. Elia muss ein ganz alter Knacker schon gewesen sein an dem Zeitpunkt. Manche glauben sogar, dass es ein prophetischer Brief war, dass der erst angelangt ist, nachdem der Elia schon tot war. Dann wäre das eine noch eindringlichere Botschaft, oder? Sozusagen eine Botschaft von einem Toten. Hat mich daran erinnert an eine E-Mail, die ich vor kurzem gelesen habe. Ein Pärchen aus Minneapolis entschied sich während eines besonders kalten Winters nach Florida zu reisen. Sie planten im selben Hotel zu wohnen, wo sie vor 20 Jahren ihre Hochzeitsreise verbracht hatten. Weil sie beide beruflich noch viel zu tun hatten, reisten sie von unterschiedlichen Orten an. Der Mann kam einen Tag früher im Hotel an und nachdem er sich eingecheckt hatte, fand er auf ihrem gemeinsamen Zimmer einen Computer vor und dachte sich, er könnte seiner Frau eine E-Mail schreiben. Versehentlich vergaß er allerdings einen Buchstaben der E-Mail-Adresse und sandte die E-Mail ab, ohne diesen Fehler zu bemerken. Zur selben Zeit war in Houston gerade eine Witwe von der Beerdigung ihres Mannes zurückgekommen. Er war Pastor gewesen, der nach einem Herzinfarkt verschieden war. Die Witwe schaltete den Computer an, weil sie tröstende E-Mails von Verwandten und Freunden erwartete. Nachdem sie die erste E-Mail gelesen hatte, schrie sie auf und fiel in Ohnmacht. Ihr Sohn stürzte ins Zimmer und sah seine Mutter auf dem Boden vor dem Computer liegen, auf dessen Bildschirm zu lesen war: An meine geliebte Frau, betreff, ich bin angekommen. Dich wird es wahrscheinlich überraschen, von mir zu hören. Aber es gibt hier jetzt Computer und man kann E-Mails an seine Freunde verschicken. Ich bin gerade angekommen und es ist auch für deine Ankunft morgen schon alles vorbereitet. Ich freue mich schon, dich zu sehen und hoffe, deine Reise ist ähnlich unbeschwerlich wie meine. PS, es ist ganz schön heiß hier unten. Hat nicht wirklich viel mit unserem Text zu tun, aber falls das ein Brief war von dem Elia, der schon verstorben war, wäre die Warnung vielleicht noch eindrücklicher gewesen an den König Joram. Vers 16, und der Herr erweckte gegen Joram den Geist der Philister und der Araber, die neben den Kuschitern wohnen. Und sie zogen gegen Juda herauf und drangen darin ein und nahmen den ganzen Besitz weg, der sich im Haus des Königs befand und auch seine Söhne und seine Frauen. Und es blieb ihm kein Sohn übrig, außer Joahas, dem jüngsten von seinen Söhnen. Hier sehen wir wieder Gottes Schutz über der Linie Davids. Und nach all dem plagte ihn der Herr mit einer unheilbaren Krankheit in seinen Eingeweiden. Und es geschah im Laufe der Zeit, und zwar zur Zeit, als das Ende von 2 Jahren eintrat, dass seine Eingeweide bei seiner Krankheit heraustraten und er starb unter großen Schmerzen. Allein die Vorstellung, daran tut schon weh. Ist das nicht grausam, dass Gott diesen Mann 2 Jahre lang leiden lässt? Foltert Gott den Joram? Ich glaube, es ist ein Ausdruck von Gottes Gnade. Er gibt ihm hier 2 Jahre Zeit, noch Buße zu tun. Wir wissen nicht, ob er es getan hat oder nicht. Wir haben nicht viel darüber ausgesagt hier. Aber wenn wir weiterlesen, hat es nicht den Anschein. Und sein Volk machte ihm keinen Brand, wie es für seine Väter einen Brand gemacht hatte. Haben ihn keine Lagerfeuer angezündet, so als Gedenkfeier an seinen Tod. Zeigt uns, dass der Joram bis zu seinem Tod nicht beliebt war beim Volk. Keiner wollte an ihn denken. Keiner wollte ihn ehren. Ist das Resultat eines selbstsüchtigen Lebens. Ich hoffe, dass irgendwann an meinem Grab irgendjemand wenigstens irgendwas Gutes zu sagen hat. Aber wenn du für dich selbst lebst, ist das die Konsequenz. Keiner hat ihn vermisst. Er war 32 Jahre alt, als er König wurde und regierte 8 Jahre in Jerusalem. Er ging dahin, ohne bedauert zu werden. Das ist das Los eines selbstsüchtigen Lebens. Und man begrub ihn in der Stadt Davids, aber nicht in den Gräbern der Könige. Nicht mal das. Und die Bewohner von Jerusalem machten Ahasja, seinen jüngsten Sohn und seinen einzigen Sohn, zu dem Zeitpunkt an seiner Stelle zum König. Denn alle Älteren hatten die Kriegsschar umgebracht, die mit den Arabern ins Lager gekommen war. So wurde Ahasja, der Sohn Jorams, des Königs von Juda König. 22 Jahre war Ahasja alt, als er König wurde, und er regierte ein Jahr in Jerusalem. Nur ein Jahr, es wird immer schlimmer. Und der Name seiner Mutter war Athalia, die Tochter Omris. Eigentlich die Enkeltochter, aber das war auch korrekt, wurden auch oft Töchter genannt. War eine Tochter von Ahab und Isabel. Auch er ging auf den Wegen des Hauses Ahabs, und hier haben wir es wieder, denn seine Mutter war seine Beraterin zu gottlosem Handeln. Seht hier, was für eine Auswirkung das hat. Dass der Josaphat vielleicht im guten Glauben, mit den besten Absichten hier eine ungläubige Frau, eine Frau, die nicht nach dem Herzen Gottes ist, mit seinem Sohn vermählt hat. Hat hier Konsequenz bis in die dritte Generation hier. Sein Sohn zerstört sein Leben und hier sein Enkelsohn. Genauso, seine Mutter. Ich meine, wissen wir, alle Mütter haben einen riesen Einfluss auf ihre Kinder. Im Negativen wie im Positiven. Ihr Mütter könnt wunderbar großen positiven Einfluss haben auf das Leben eurer Kinder. Ich denke, Muttersein ist eine wunderbare Berufung. Aber Talia war die Beraterin zu gottlosem Handeln. Und leider Gottes hört man auch das manchmal, wo Mütter ihren Kindern einfach schlechten Rat geben. Die mit 13 schon auf die Pille setzen und sagen, hey, geh doch raus. Mach deine Erfahrungen. Das ist verrückt. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, wie das Haus Ahabs, denn die waren nach dem Tod seines Vaters, seine Berater, zu seinem Verderben. Jetzt wird er beraten von seinen Schwiegerleuten oder Onkeln, wie sagt man, Schwiegeronkeln, von seinen Onkeln hier, von Ahabs Familienseite aus dem Nordreich Israel. Und wie ihr wisst, es gab im Nordreich keinen einzigen wirklich guten König. Und Ahab war der Allerschlimmste. Auch ging er auf ihren Rat ein und zog mit Joram, den Sohn Ahabs, das ist nicht sein Vater, sondern Sohn Ahabs, der hat auch Joram geheißen. Ich weiß nicht, ob die das gemacht haben, um uns zu verwirren, ob der Ahab und der Josaphat sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, hey, lass unseren Kids denselben Namen geben, dass die Bibelstudenten es mal schwieriger haben. Also ist jetzt der Sohn Ahabs, dem König von Israel, in den Kampf gegen Hazael, den König von Aram, nach Ramoth in Gilead. Hazael haben wir gesehen letztes Mal, und Ramoth in Gilead ist die Stadt, die sehr umkämpft war, wo unter anderem der Ahab gestorben ist in einer Schlacht gegen die Aramäer um diese Stadt. Und die Aramäer verwundeten Joram. Da kehrte er zurück, um sich in Jezreel von den Wunden heilen zu lassen, die sie ihm bei Rama geschlagen hatten, als er gegen Hazael, den König von Aram, kämpfte. Und Ahasja, der Sohn Jorams, der König von Juda, zog hinab, um Joram, den Sohn Ahabs, in Jezreel zu besuchen, weil er krank war. Aber von Gott aus war es der Untergang Ahasjas, dass er zu Joram ging. Denn als er angekommen war, zog er mit Joram aus gegen Jehu, den Sohn Nimschis, den der Herr gesalbt hatte, um das Haus Ahabs auszurotten. Und es geschah, als Jehu an dem Haus Ahabs Gericht übte, da traf er die Obersten von Juda und die Söhne der Brüder Ahasjas, die im Dienst Ahasjas standen, und er brachte sie um. Und er suchte Ahasja und man nahm ihn gefangen, als er sich in Samaria versteckt hielt. Und sie brachten ihn zu Jehu und töteten ihn. Und sie begruben ihn, denn sie sagten, er ist ein Sohn Josaphats, der den Herrn mit seinem ganzen Herzen gesucht hat. Und das Haus Ahasias hatte niemand mehr, der zum Königtum fähig gewesen wäre. Söhne waren offensichtlich noch zu jung, wie wir sehen werden. Er hatte Nachkommen, aber offensichtlich waren die noch alle zu jung zum Regieren. Blättert zu 2. Könige, Kapitel 9. Da werden wir die Geschichte jetzt aufnehmen, und zwar die Geschichte von diesem Typen Jehu, der diese beiden Könige getötet hat. Und wir schauen mal, wie weit wir kommen. Kapitel 9, Vers 1 in 2. Könige. Und der Prophet Elisa rief einen von den Söhnen der Propheten und sagte zu ihm: Gürte deine Hüften und nimm diesen Ölkrug in deine Hand und geh nach Ramoth in Gilead. Und wenn du dahin gekommen bist, dann sieh dich dort nach Jehu um, den Sohn des Josaphat, des Sohnes Nimschis. Zu dem geh hinein und lass ihn aus der Mitte seiner Brüder aufstehen und in die innerste Kammer gehen. Und nimm den Krug mit Öl und gieß es auf sein Haupt aus und sage: So spricht der Herr, ich habe dich hiermit zum König über Israel gesalbt. Dann öffne die Tür und flieh und warte nicht. War Hochverrat natürlich und wusste ja nicht sicher, wie der reagieren wird. Und die Leute dort, also sagt ihm: Nachdem du das getan hast, hau ab so schnell, wie du kannst. Also hier eine kleine Hausaufgabe für den Prophetiestudenten, Prophetieschüler hier. Kleine Exkursion. Da ging der Diener des Propheten nach Ramoth in Gilead. Als er hineinkam, siehe, da saßen die Obersten des Heeres beisammen. Und er sagte: Ich habe ein Wort an dich, Oberster. Da sagte Jehu: An wen von uns allen? Er sagte: An dich, Oberster. Da stand Jehu auf und ging ins Haus hinein, und der Prophetenschüler goss das Öl auf sein Haupt und sagte zu ihm: So spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dich zum König über das Volk des Herrn gesalbt, über Israel. Du sollst das Haus Ahabs deines Herrn erschlagen. Und ich räche das Blut meiner Knechte, der Propheten, und das Blut aller Knechte des Herrn fordere ich von der Hand Isebels. Ja, das ganze Haus Ahabs soll umkommen. Und ich werde von Ahab alles ausrotten, was männlich ist, den Unmündigen und Mündigen in Israel. Und ich werde das Haus Ahabs machen wie das Haus Jerobeams, des Sohnes Nebats, und wie das Haus Baschas, des Sohnes Ahias. Isebel aber sollen die Hunde fressen auf dem Feld von Jezreel, und da wird niemand da sein, der begräbt. Und er öffnete die Tür und floh. Also dieses Gericht, was Gott schon angekündigt hat, durch den Propheten Elia. Erinnert euch an die Geschichte, als der König Ahab dieses Feld wollte von dem Jezreeliter Nabot, und er wollte es ihm nicht geben, hat gesagt: Ich gebe dir meinen Erbteil nicht. Und die böse Isebel hat gesagt: Hey, du bist doch der König in Israel, setz dich durch, du bist doch der Macher, ich zeig dir, wie man es macht. Und die haben hier einen Schauprozess veranstaltet und den Nabot hinrichten lassen, und dann schließlich ging der Ahab hinab und wollte das Feld in Besitz nehmen und trifft dort den Propheten Elia. Und er prophezeit ihm hier diese Dinge. Und jetzt kommt der Prophetenschüler, gesandt von Elisa, und sagt: Jetzt ist der Zeitpunkt. Das wird passieren, und Jehu, du bist derjenige, den ich dazu salb. Ist übrigens der erste König in Israel im Nordreich, der gesalbt war, Jehu, und wahrscheinlich auch der beste König, den sie noch hatten, von all den bösen Königen, die sie hatten. Auch er war nicht mit vollem Herzen beim Herrn, wie wir noch sehen werden. Vers 11: Und Jehu kam heraus zu den Knechten seines Herrn, und nun sagt zu ihm: Ist Friede? Warum ist dieser Rasende zu dir gekommen? Dieser Durchgeknallte. Sagen die Leute das manchmal auch, wenn ihr Gottes Wort zu ihnen sprecht? Hey, du bist doch durchgeknallt, was du hier glaubst. Und man sagte zu ihm: Ist es Friede? Warum ist dieser Rasende zu dir gekommen? Er sagte zu ihnen, er kennt ja den Mann und sein Geschwätz. Versucht das Ganze hier klein zu reden und zu verbergen. Wahrscheinlich während ihm das Öl hier vom Kopf runtertropft. Sie aber sagten, Ausflüchter, berichte uns doch. Da sagte er, so und so hat er zu mir geredet und hat gesagt, so spricht der Herr, ich habe dich zum König über Israel gesalbt. Dann nahmen sie schnell jeder sein Kleid und legten es unter ihn auf die nackten Stufen und sie stießen ins Horn und riefen, Jehu ist König. So stiftete Jehu, der Sohn Josaphats, des Sohnes Nimschis, eine Verschwörung gegen Joram an. Joram aber hatte Wache gehalten bei Ramoth in Gilead, er und ganz Israel wegen Hazaels, des Königs von Aram. Und der König Joram war zurückgekehrt, um sich in Jezreel von den Wunden heilen zu lassen, die ihm die Aramäer geschlagen hatten, als er gegen Hazael, den König von Aram, kämpfte. Haben wir schon in der zweiten Chronik gelesen. Wisst ihr, Könige von Israel hatten zwei Paläste, einen in Jezreel, den anderen in Samaria. Und Jehu sagte, wenn es euer Wille ist, soll niemand aus der Stadt entkommen, um hinzugehen, es in Jezreel zu berichten. Und Jehu bestieg den Wagen und fuhr nach Jezreel, denn dort lag Joram krank. Und Ahasia, der König von Juda, war hinabgezogen, um Joram zu besuchen. Und wir haben in der Parallelstelle in der zweiten Chronik gesehen, dass es vom Herrn so gefügt war. Jehu sollte alle Nachkommen Ahabs ausrotten und Ahasia war der Sohn. Oder besser gesagt, der Enkelsohn. Stimmt das? Enkelsohn, ja? Von Ahab. Manchmal verwirren wir den ganzen Namen und die heißen alle gleich. Und der Wächter stand auf dem Turm in Jezreel und sah die Schar Jehus, wie er herankam und sagte, ich sehe eine Schar. Da sagte Joram, nimm einen Reiter und sende ihn ihnen entgegen und er soll sagen, ist Friede? Shalom? Da zog der Berittene ihm entgegen und sagte, so spricht der König, ist Friede? Jehu sagte, was kümmert es dich, ob Friede ist? Wende dich um mir nach. Und der Wächter berichtete, der Bote ist bis zu ihnen gekommen, kehrt aber nicht zurück. Da sandte er einen zweiten Berittenen. Der kam zu ihnen und sagte, so spricht der König, ist es Friede? Jehu sagte, was kümmert es dich, ob Friede ist? Wende um mir nach. Und der Wächter berichtete, er ist bis zu ihnen gekommen, kehrt aber nicht zurück. Und das Fahren gleicht dem Fahren Jehus, des Sohnes Nimschis, denn er fährt wie in Raserei. Ja, Markus kann sich damit identifizieren. Er fuhr wie ein Gesenkter, auf gut Deutsch. Hat ihn an seinem wilden Fahrstil erkannt, hat sicher schon einige Strafzetteln hier vom Radar bekommen auf der Autobahn. Da sagte Joram, spannt an. Und man spannte seinen Wagen an. Ich frage mich, ob das die Spanner waren, die den Wagen angespannt haben oder wie die Berufsbezeichnung von denen war. Also Joram sieht, dass es keine feindliche Truppe ist, die da heranreitet, sondern dass sein Oberster Jehu an der Spitze fährt. Und das ist normalerweise ein gutes Zeichen. Sie waren siegreich, sie kommen siegreich zurück. Und man spannte seinen Wagen an und Joram, der König von Israel, und Ahasia, der König von Juda, zogen aus, jeder auf seinem Wagen. Sie zogen aus Jehu entgegen und trafen ihn auf dem Feld Naboths des Jezreeliters. Was für ein Zufall. Genau auf dem Feld, das Ahab dem Naboth mit Gewalt weggenommen hat. Und es geschah, als Joram von Jehu sah, den Jehu sah, sagte er, ist es Friede, Jehu? Shalom? Er sagte, was, Shalom? Bei den vielen Hurereien deiner Mutter Isabel und ihren vielen Zaubereien? Da machte Joram kehrt und floh und sagte zu Ahasia, Verrat, Ahasia! Jehu aber nahm seinen Bogen zur Hand und traf Joram zwischen die Schulterblätter, sodass der Pfeil ihm durchs Herz fuhr und er brach in seinem Wagen zusammen. Und Jehu sagte zu seinem Offizier, Bitka, nimm ihn und wirf ihn auf das Feldstück des Jezreeliters Naboth. Denk daran, wie ich und du zweispännig hinter seinem Wagen herfuhren und der Herr diesen Ausspruch über ihn tat, wenn ich das Blut Naboths und das Blut seiner Söhne gestern nicht gesehen habe, spricht der Herr. Ich werde es dir vergelten auf diesem Feld, spricht der Herr. Und nun nimm ihn auf, wirf ihn auf das Feld nach dem Wort des Herrn. Also offensichtlich waren diese Offiziere mit dabei, als der Prophet diese Worte gegen Ahab geredet hat. Einmal mehr ein Beispiel dafür, dass Gott absolut zu seinem Wort steht und dass Gottes Wort absolut eintrifft. Wörtlich eintrifft hier. Genau auf dem Feld. Wie es prophezeit war. Als Ahasja, der König von Juda, das sah, floh er in Richtung Bet-Gan. Jehu aber jagte ihm nach und sagte auch ihn. Und man verwundete ihn auf dem Wagen beim Anstieg von Gur, das bei Jibleam liegt, und er floh nach Megiddo und starb dort. In der Chronik haben wir gelesen, dass er Richtung Samaria geflohen ist und sich verstecken wollte. Offensichtlich haben sie ihn da eingeholt, ihn verwundet, und dann starb er in Megiddo. Und seine Knechte führten ihn auf einem Wagen nach Jerusalem, und sie begruben ihn in seinem Grab bei seinen Vätern in der Stadt Davids. Und im 11. Jahr Jorams, des Sohnes Ahabs, war Ahasja König geworden über Juda. Und Jehu kam nach Jezreel. Und als Isabel es hörte, belegte sie ihre Augen mit Schminke und schmückte ihr Haupt und schaute zum Fenster hinaus. Also hat sich nochmal in eine königliche Schale geworfen, sich gedacht, wenn ich sterbe, dann will ich wenigstens würdig sterben, als Königin, richtig aufgemotzt. Muss eine alte Frau gewesen sein zu dem Zeitpunkt. Und als Jehu ins Tor kam, sagte sie: Geht es dir gut, du Simri, der seinen Herrn erschlug? Wenn ihr euch noch an Simri erinnert, der hat den König Bascha erschlagen und hat dann, glaube ich, eine ganze Woche lang regiert, bevor es ihm an den Kragen ging. Und so erinnert die Isabel den Jehu an das und sagt: Hey, du Verräter, du Königsmörder, wahrscheinlich impliziert, dir soll es genauso gehen wie den Simri. Er hob sein Gesicht zum Fenster und sagte: Wer ist mit mir? Wer? Da blickten zwei, drei Hofbeamte zu ihm hinunter. Und er sagte: Stürze hinunter. Und sie stürzten sie hinunter. Und es spritzte von ihrem Blut an die Wand und an die Pferde, und er zertrat sie. Hier ist sie mit dem Wagen noch mal ein paar Mal drüber gefahren. Und darauf ging er hinein und aß und trank. Hättet ihr da nicht auch Appetit bekommen? Ah, ziemlich krasser Kerl, der Jehu. Mahlzeit. Dann sagte er: Seht doch nach dieser Verfluchten und begrabt sie, denn sie ist eine Königstochter. Da gingen sie hin, um sie zu begraben, aber sie fanden nichts von ihr als nur den Schädel und die Füße und die Handteller. Und sie kamen zurück und berichteten es ihm. Da sagte er: Dies ist das Wort des Herrn, das er durch seinen Knecht Elia, den Tischbiter, geredet hat. Auf dem Feld von Jezreel sollen die Hunde das Fleisch Isabels fressen, und die Leiche Isabels soll auf dem Feld von Jezreel wieder Mist auf dem Acker werden, sodass man nicht mehr sagen kann: Das ist Isabel. Also auch das wörtlich eingetroffen, das Gericht des Herrn. Ziemlich krass, ne? Während der Jehu hier sein Mittagessen eingenommen hat, sind draußen die Hunde, der Assad und seine Freunde, über die Isabel hergefallen, und innerhalb von einer Stunde war die verspeist, oder je nachdem, wie lang der Jehu gegessen hat. Jetzt überlege ich mir gerade, ob ich Kapitel 10 noch machen soll, aber ich glaube, wenn wir das anfangen, überziehe ich wieder. Machen wir hier Schluss. Was sind die Lektionen, die wir heute gelernt haben? Eine Lektion, die wir sicher lernen, wieder mal hier, ist: Du erntest, was du säst. Du erntest, was du säst. Na, wenn du Kürbiskerne anbaust, werden irgendwann in Zukunft Kürbisse hervorgehen. Wenn du Korn anbaust, wird Korn wachsen. Du erntest, was du säst. Du kannst nicht Korn anbauen und dann hoffen, dass du Tomaten davon kriegst. Und das ist geistlich auch so. Die Bibel sagt uns, wenn wir auf unser Fleisch sehen, auf diese sündigen Impulse in uns, auf das, was falsch ist, wenn wir Gott ungehorsam sind, dann werden wir vom Fleisch Verderben ernten. Lohn der Sünde ist der Tod. Aber wenn wir auf den Geist sehen, auf geistliche Dinge, werden wir ewiges Leben ernten. Und wie ihr wisst, ewiges Leben ist nicht nur langes Leben, sondern vor allem Lebensqualität. Auch schon hier und jetzt. Also wir ernten das, was wir sehen. Das haben wir gesehen in den Leben dieser Könige. Alle von ihnen eigentlich. Sie haben alle das geerntet, was sie gesät haben. Zweite Lektion vielleicht, wenn du willst, dass sich Menschen bedauern, wenn du unter der Erde bist, dann leb nicht für dich selbst, leb für andere, so wie Jesus es sagt. Dann wirst du nicht nur Schätze im Himmel haben, sondern Menschen werden dich vielleicht auch vermissen, eine Zeit lang zumindest. Dritte Lektion, die wir gelernt haben, ist kein Kompromiss mit der Welt. Mädels, Jungs, die noch nicht verheiratet seid, nur ein Partner, der Jesus wirklich lieb hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Und letzte Lektion vielleicht, Gottes Wort trifft ein. Seine Verheißungen treffen ein. Wir können uns auf das, was hier in diesem Wort geschrieben ist, hundertprozentig verlassen. Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Nicht ein kleines Jota, kein kleines Pünktchen von meinem Wort. Auf Gottes Wort ist Verlass. Amen. Lass uns noch mal kurz reden über den Text. Was hat Gott zu eurem Herzen gesprochen? Hat euch irgendwas angesprochen oder habt ihr